Ja, auch von mir einen schönen herzlichen Gruß an die ganzen beiden Gemeinden. Ja, wir haben ja heute in dieser Sommerkirche das Thema Hoffnung. Was ist, wenn man im Moment das Gefühl hat, man steckt in einem Loch fest? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie stecken in einer Lage, aus der es nach menschlichem Ermessen keinen Ausweg gibt. Es werden Dinge von Ihnen verlangt, die so zeitlich oder von ihren Kräften und Möglichkeiten her gar nicht zu schaffen sind. Je länger Sie an der Lage, an der Sache arbeiten, umso mehr bauen sich Arbeitsrückstände auf. Und am Ende ist es so viel, dass es schon rein logisch gar nicht mehr zu schaffen ist. Und Sie stehen quasi mit dem Rücken zur Wand. Wie komme ich da heraus? Und ich mache jetzt mal einen gedanklichen Schnitt. Und diese Frage behalten wir im Hinterkopf. Ich komme später noch darauf zurück und ich möchte Sie erstmal entführen. Wir haben eben schon ein bisschen gehört. Ich möchte euch entführen in das 9. Jahrhundert vor Christus in Königreich Juda. Und wir werden sehen, manche Probleme ändern sich nicht. Die gab es im 9. Jahrhundert vor Christus, die gibt es heute. Irgendwo sind die Probleme zeitlos. Da lebte in Juda der König Josaphat. Und der gewiefte Bibelleser weiß vielleicht, bei dem Königen im Alten Testament gibt es grob gesagt zwei Kategorien, nämlich gute und schlechte. Und ebenso grob gesagt, die Guten beten Gott alleine an und die Schlechten beten außerdem heidnische Götzen an. Da gibt es natürlich Zwischentöne. Auch bei den guten Königen gibt es immer auch mehr oder weniger Grund zur Kritik. Und auch bei den schlechten Königen lässt sich das schlechte Verhalten noch toppen, nämlich durch noch schlechtere Könige. Josaphat, und wir haben es eben in der Schriftlesung von ihm gehört, war ein guter König. Er betete Gott alleine an und lässt die Leute Gottes Gebote lehren. Und Gott segnet ihn, sodass das Land Frieden hat vor äußeren Feinden. Alles scheint im Butter. Dann kommt er auf die Idee, den Frieden durch verwandtschaftliche Beziehungen zu seinem nördlichen Nachbarstaat Israel zu sichern. In Israel gab es seit dem Tod von König Salomo zwei Königreiche, einmal das Königreich Juda, das war so die Gegend um Jerusalem herum, und einmal das Königreich Israel, das war das nördliche Westjordanland und dann weiter nördlich Galiläa. Und zwischen beiden Königreichen war meistens Krieg. So, und der Josaphat hatte die Idee, ja, also wenn ich jetzt verwandtschaftliche Beziehungen mit dem König von Israel eingehe, dann ist Frieden und dann haben wir die ganze Lage gesichert. Und er kam also auf die Idee, seinen Sohn mit der Tochter von Israels König Ahab zu verheiraten. Das hört sich erstmal gut an. Aber das Problem war, Ahab war ein besonders gottloser König. Er stand unter dem schlechten Einfluss seiner Frau Isabel, einer aktiven Heidin und Raubmörderin. Und dieses schlechte Vorbild der Eltern, da war eine dominante, ungläubige und skrupellose Mutter, die Isabel, und ein schwacher Vater, der sich gegenüber seiner Frau nicht durchsetzen konnte. Ja, es gibt ja manchmal, dass sich Ehemänner gegenüber ihrer Frau nicht durchsetzen können, ne? Ja, und hier war aber, die Frau war auch noch böse, ne? Und dieses schlechte Vorbild von der Mutter färbte auch auf die Tochter ab. Jetzt könnte man meinen, die Tochter heiratet jetzt einen Mann aus gläubigem Haus und der führt die junge Frau schon zum Glauben. Aber das Gegenteil war der Fall. Die ungläubige Frau führte ihren Mann vom Glauben weg. Das machte sie hinterher bemerkbar, als Josaphat nicht mehr lebte. Sein Sohn Joram, der mit der ungläubigen Frau, seine sämtlichen Brüder brachte der um und führte den Götzendienst ein. Nachzulesen in 2. Chronik, Kapitel 21. Nun will ich nicht sagen, dass jemand, der eine ungläubige Frau hat, hinterher seine Brüder umbringt, ne? Aber ein ungläubiges Umfeld kann jemanden unter Umständen vom Glauben wegbringen. Das wirkte sich dann hinterher auch auf den Sohn Jorams, also den Enkel Josaphats, aus, den seine Mutter zur Gottlosigkeit verleitete. 2. Chronik 22, Vers 3, denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Ist ja häufig so, dass die Mütter mehr Einfluss auf die Kindererziehung haben als die Väter. Und jetzt diese ungläubige Mutter, die sorgte dann also dafür, dass also der Sohn, also der Enkel Josaphat, genau in diese gleiche ungläubige Schiene dann auch kam. Kehren wir nun zu König Josaphat zurück. und der führte zusammen mit seinem angeheirateten neuen Verwandten Ahab gemeinsam Krieg gegen Syrien. Und um das Ergebnis kurz zu sagen, Ahab stirbt und Josaphat überlebt. Aber dem Josaphat begegnet hinterher ein Prophet, der ihm den Zorn Gottes ankündigt, weil er dem gottlosen König Ahab geholfen hat. Der Prophet lobt ihn aber gleichzeitig aus, weil er den Götzendienst bekämpft hat und sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen. Und nun ist nicht mehr alles in Butter. Eben sah es aus, es wäre alles in Butter, es läuft alles rund und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Erst merkt man gar nichts, das Leben läuft weiter normal. Josaphat kümmert sich so darum, Leute zu Gott zu führen. Das ist 2. Chronik 19, Vers 4, ich lese das mal vor. Er zog wieder im Volk umher, also der König, vom Beersheba bis an das Gebirge Ephraim und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Also er kümmert sich sogar darum, Leute zu Gott zu führen und setzt Richter ein, die Recht sprechen sollen, ohne Bestechungsgelder anzunehmen. Sollte man meinen, er macht ja weiter den Willen Gottes, ist ja alles in Ordnung. Aber es war diese Prophezeiung, also es kommt der Zorn Gottes über dich und das Unheil kommt. Es kam nicht sofort, aber es kam. Und das ist das Tückische. Da laufen manchmal Dinge nicht rund und man merkt es erst gar nicht. Das Leben läuft weiter und die Probleme kommen erst später. So, und hier passierte das auch. In Kapitel 20, Vers 1 bis 4, da lese ich mal vor, was passierte. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und auch ihnen auch Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, also von jenseits des Toten Meeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hatzezon Tamar, das ist Engedi. Also Engedi ist so eine Oasenstadt am Westufer des Toten Meeres, so in der Mitte. Und da waren die Feinde schon. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen und ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Da sind also diese drei Völker im Ostjordanland, die tun sich zu einem Zweckbündnis zusammen, um gegen Israel, gegen Juda Krieg zu führen. Das sind einmal die Ammoniter, die lebten östlich des Jordans. Ihre Hauptstadt Rabat Ammon ist das heutige Amman, die Hauptstadt von Jordanien. Also in der Hauptstadt von Jordanien lebt der Name des Volkes weiter. Und die Moabiter lebten östlich des Toten Meeres, ein bisschen weiter südlich. Und als drittes gab es auch Meoniter. Da sind vermutlich Leute aus Maon, das heutige Ma'an, eine Stadt in Südjordanien. Die Meoniter waren wohl die kleinste Gruppe in dem Zweckbündnis. Das ist eine Sache, die später noch von Bedeutung wird. Sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Es scheint auch nur ein Teil der Meoniter mitgemacht zu haben, denn es heißt, es kamen mit ihnen auch Meoniter. Ja, und diese drei Völker, die tun sich zusammen, warum eigentlich? Um zu plündern alles, was nicht nied- und nagelfest ist, um Frauen zu rauben und sie als Sklavinnen zu halten oder sie zwangs zu verheiraten. Man fühlt sich an den IS erinnert, der solche Verhaltensweisen heute wieder aktiviert hat. Also man hat in der Bibel, also über solche Kriege, manchmal so Andeutungen, wo sich dann da auch so ein bisschen herauslesen lässt, wie da die Realität aussah. Möglicherweise wurden ja auch Männer in die Sklaverei geführt. Vielleicht war der Krieg ja auch als Vernichtungskrieg geplant. Das heißt, es wäre alles angezündet und zerstört worden, was sich nicht plündern ließ. Männer wären ermordet und Frauen verschleppt worden. König Josaphat sagte später in seinem Gebet in Kapitel 20, Vers 11, sie kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Also um uns aus unserem Land zu vertreiben. Nun kenne ich bin Jahrgang 1971, den Krieg nur aus Erzählungen. Und auch den Nachrichten. Die älteren Geschwister unter uns werden wissen, was das heißt, wenn feindliche Soldaten plündern, morden, anzünden und vergewaltigen. Wenn man aus der Heimat vertrieben wird, in Ländern wie Syrien oder Irak, erleben die Leute so etwas heute. Es drohte also der Horror, über Juda hereinzubrechen. Und was macht König Josaphat? Zunächst einmal hat er Angst. Dadurch, dass sich da drei Volksstämme zusammengetan hatten, war das feindliche Heer nicht gerade klein, sondern eine Herausforderung. Er fürchtete sich. Wenn es jetzt ein Volk gewesen wäre, naja, hätte man schlagen können. Oder zwei, aber alle drei zusammen. Das war also wirklich eine Herausforderung und diese Realität eines solchen Krieges. Und auf einmal bricht da dieser Horror über Juda herein. Er hat Angst. Er fürchtet sich. Aber dabei bleibt es nicht. Er wendet sich mit seiner Angst an Gott. Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er lässt den ganz Juda ein Fasten ausrufen und das Volk aus allen Städten Judas kam zusammen, um den Herrn zu suchen. Und dann, ich lese mal vor, Kapitel 20, Vers 5, und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, also im Tempel, vorne im neuen Vorhof und sprach, und dann fängt er an zu beten. Josaphat betet inständig. Er appelliert an die Macht Gottes. Er erinnert daran, dass das Volk Israel diese drei Völker verschonen musste, damals, als sie aus Ägypten auszogen, so unter Mose und Josua. Ne? Damals mussten sie die verschonen, weil Gott es so wollte. Und nun fahren genau diese drei Völker über Juda her. Das haben wir jetzt davon. Das Gebet endete mit den Worten in Vers 12, denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ich möchte an der Stelle für einen mittleren Augenblick das historische Ereignis im 9. Jahrhundert vor Christus verlassen und ins 21. Jahrhundert springen, nach heute. Ich hatte ganz am Anfang gefragt, ob wir das kennen, dass wir in einer Lage stecken, aus der man nach menschlichem Ermessen nicht mehr herauskommt. Und ich muss sagen, ich habe das vor einigen Jahren auf der Arbeit persönlich erlebt. Die Arbeit wurde immer mehr, das Verhältnis zum unmittelbaren Fachvorgesetzten war angespannt und die Lage war verfahren. Und in der Situation bekomme immer diese Briefe vom Missionswerk Heuchelbach und in diesen Briefen steht diese Freundesbriefe, da steht auch immer ein Bibelvers drin. Und es stand genau dieser Bibelvers drin, wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und der Vers sprach direkt in meine Situation. In meiner Verzweiflung betete ich genau das. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und was passierte? Kurz darauf eskalierte die Situation auf der Arbeit. Manchmal müssen Dinge erst eskalieren, damit sich eine Lösung finden. Ich wurde zum Abteilungsleiter gerufen, dem Chef über den Fachvorgesetzten. Und dort konnte ich aus dem Gedächtnis genau sagen, welche Fälle noch erledigt werden müssen, wozu ich nicht komme. Das ist der Fall und da ist das und das zu beachten. Das ist der Fall, das ist das und das zu beachten. Und gibt es noch den Fall, da müssen wir das und das beachten. Und das dürfen wir nicht vergessen und Ähnliches. Und der Chef konnte sehen, ich bin einigermaßen strukturiert. Ich habe das ja alles im Gedächtnis. Und man fand eine Lösung. Also ich wurde dann auch entlastet. Ich musste auch Kompetenzen abgeben, was mir persönlich schwer fiel. Ich hatte einen Mitarbeiter, den ich ausgebildet hatte und durfte dann hinterher seine Erklärung nicht mehr unterschreiben. Ich musste Dinge außer Hand geben und es fand sich eine Lösung und auch das Verhältnis zu dem unmittelbaren Fachvorgesetzten entspannte sich über längere Zeit. Ich wandte mich also in dieser schwierigen Situation an Gott und erlebte Gebetserhörung. Ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt. Ich kann nur dazu raten, wenn sowas ist, wendet euch an Gott. Viele Leute beten, Herr, mache bitte das und das. Und ich wünsche, dass das und das passiert und nicht das und das. Ich halte das, ist vielleicht manchmal sinnvoll, aber besser ist zu sagen, Herr, ich bitte dich, du hast den Überblick, mach. Mach du. Mach du, was du für richtig hältst, du hast den besseren Überblick. Du kannst auch aus ausweglosen Situationen rausführen. Jetzt war nun mein Problem, es war aus meiner persönlichen Empfindung ein schwerwiegendes, aber objektiv gesehen im Vergleich zu so einem Krieg, ne, ist es eine Kleinigkeit. So, aber wir dürfen uns auch mit solchen Sachen, die vielleicht verhältnismäßig klein sind, auch an solchen Dingen vertrauensvoll an Gott wenden. Kehren wir nun zurück nach Juda im 19. Jahrhundert vor Christus. Was passierte denn da? König Josaphat steht im Tempel und hatte gerade gebetet und das ganze Volk ist dort versammelt. Da kommt auf einmal der Geist Gottes auf einen Mann mitten aus der Gemeinde und der fängt an zu prophezeien. Er sagt, dass sie sich mal nicht fürchten sollen, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Sie werden an einer bestimmten Stelle auf das feindliche Heer treffen, aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Das ist Vers 17. Da sagt der Mann, der auf einmal zum Propheten wird, und daraufhin betete die ganze Gemeinde Gott an. König und alle Leute, die da waren, beteten Gott an und hatten Gottvertrauen. Und dann macht König Josaphat Folgendes. Als sich das Heer Judas am nächsten Morgen aufmachte, beriet er sich mit dem Volk und stellte den bewaffneten Kämpfern Sänger voran, die Loblieder sangen. So marschierte das ganze Heer. Erst kamen die Sänger, die sangen, und dann kamen die Soldaten. Das ist eine Sache, die ganz gewaltig schief gehen könnte, wenn sie nicht vom Willen Gottes abgedeckt wäre. Ich gebe da so ein historisches Beispiel, wo es mal schief geht. Wir kennen Martin Luther und sein Widersacher Thomas Münzer setzte sich für die Bauern ein und er erzählte denen, ja, Bauernaufstand und es kommt jetzt der jüngste Tag, Gott kommt vom Himmel wieder und wird uns helfen. Und die Bauern sangen, komm Heiliger Geist, und die Adligen und die Ritter, die kamen und schlachteten alle ab. Das war ein falscher Prophet. Und deshalb ging das schief, denn Jesus hat ja selber gesagt, wir wissen weder Zeit noch Stunde, wenn da jemand kommt und verspricht denen, pass mal auf, jetzt kommt der jüngste Tag und wir helfen da mal ein bisschen nach, kann das nur schief gehen. Aber hier war ein echter Prophet und das ging gut. So, als sie nämlich anfingen mit Loben und Danken, passierte auf der Seite der Feinde Folgendes. Die drei Stämme, die zum gemeinsamen Plündern ja nur ein Zweckbündnis geschlossen hatten, gerieten in Streit untereinander. Erst stellten sich die miteinander verwandten Moabiter und Ammoniter gemeinsam gegen den kleinsten dritten Stamm, die Meoniter, und brachten sie um. Danach waren sie im Blutrausch und Moabiter und Ammoniter brachten sich gegenseitig um. Da nun beide Völker vermutlich gleich viele waren, konnte das Gemetzel auch nicht damit enden, dass einer der beiden Völker ausgerottet wurde, sondern die beiden Parteien kämpften bis zum Ende. Als nun Juda auf das feindliche Heer traf, ja, da lebte keiner mehr. Die brauchten gar nicht kämpfen, das waren einfach alle tot. So, und ich lese mal vor, was dann da so einfach passierte. Ab Vers, Kapitel 20, ab Vers 24. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war. Und teilten drei Tage lang die Beute aus, denn es war viel. Am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen die Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern und Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphat Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Ja, das ist doch ein tolles Ergebnis, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Das ist so, wie als wenn drei Mafia-Familien sich zusammentun, um irgendwie ein gemeinsames krummes Ding zu starten und dann geraten die drei in Streit und bringen sich selber um, ne? Und die anderen denken, hallo, ne? Problem gelöst. Ja. Also, Zusammenfassung. Was lehrt uns dieser Text? Ja. Erstens, auf fromme Gottesmänner, wie hier König Josaphat, sich nicht davor gefeit, falsche Entscheidungen zu treffen, die von Gott wegführen und deren verhängnisvolle Folge man erst später sieht. Wie hier zum Beispiel, wo Josaphat seinen Sohn mit der Tochter des gottlosen Amtskollegen Ahab verheiratete und die Tochter den Sohn zur Gottlosigkeit verleitet. Oder wo Josaphat gemeinsam mit Ahab den Krieg zieht. Und zweitens, wir sollten uns in wichtigen Situationen an Gott wenden und Gott machen lassen. Drittens, Gott kann auch aus schwierigen Situationen herausführen. Er findet Mittel und Wege, von denen wir noch nicht einmal träumen. und viertens davon sind abzugrenzen die falschen Propheten, die den Menschen das Blaue vom Himmel herunter versprechen, ohne dass Gott sie beauftragt hat. Es gilt also zu unterscheiden, was von Gott kommt und was nicht. Und fünftens, wir sollten Gott für erlebte Gebetserhörung danken. Und ich möchte jetzt mit Gott beten und wir neigen uns dazu. Herr, du großer Gott, du hast Himmel und Erde und das Meer geschaffen und du kannst alles. Und wir danken dir, dass du nicht einfach nur ein Gott bist, der im Himmel sitzt und für den wir kleine Menschen einfach nur weit weg sind, so als ging uns dich gar nichts an, sondern dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns kennt und der Anteil an uns nimmt und der auch unsere Probleme genau kennt. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, an dem wir uns mit Problemen wenden können, der uns Hoffnung gibt, der uns Hilfe gibt und dass du die Möglichkeit hast, Probleme zu lösen. Wir danken dir, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du es gut mit uns meinst. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.